Ich habe manchmal das Gefühl, ich habe so ein Hybrid zwischen Bindungsangst und auf der anderen Seite suche ich aber auch irgendwo die Bindung. Also ich bewege mich so irgendwo zwischen den Welten. Das ist immer so mein Eindruck. Ja.
Hallo und herzlich willkommen zu Stahl, aber herzlich. Mein Name ist Stefanie Stahl und ich bin Psychotherapeutin. Heute ist Sebastian bei mir. Sebastian hält es nie lange aus in monogamen Beziehungen, beziehungsweise er schafft es nicht, treu zu sein. Wenn er in einer festen Beziehung ist, schaut er nach anderen Frauen und es bleibt leider nicht nur bei den Blicken, sondern er setzt viele seiner Wünsche und Fantasien leider auch in die Tat um. Und er möchte mit mir heute erfahren, was eigentlich dahinter steckt. Hallo Sebastian.
Hallo,
schön,
Stefanie,
dass du da bist. Ja, welches Thema hast du mitgebracht für unser Gespräch?
Ja, was für ein Thema habe ich mitgebracht? Es geht ja bei dir auch in den Podcasts immer um verschiedene Muster, die bei Beziehungen eben immer wieder auftauchen und mit denen auch ich immer wieder konfrontiert werde. Und bei mir in den Beziehungen ist es so, ich hatte 3 lange Beziehungen. Und bei mir ist immer das Thema, dass nach einer gewissen Zeit die Beziehung vielleicht aus meiner Sicht irgendwo ein gewisses Maß an Spannung verliert, nenne ich es mal. Ja. Mhm. Und ich dann mein Musterfall, mir dann wieder Anerkennung auch von anderen Frauen suche und dann dementsprechend auch nach einer gewissen Zeit das ein oder andere Mal auch immer wieder fremdgegangen bin. Mhm. Und ich so ein bisschen das System dahinter bei mir mehr durchschauen möchte, was da eigentlich der Punkt ist, weil es ist nicht so, dass ich mich emotional irgendwie zu den anderen Frauen dann hingezogen fühle, sondern es ist eher, ich glaube so aus meinem Gefühl der, ich will es jetzt nicht Langeweile nennen, aber wenn ich in so eine Monotonie komme in meiner Beziehung, dann habe ich das Gefühl, ich brauche immer ein bisschen Drama und wieder einen neuen Impuls und wieder Anerkennung und das würde ich sagen, so das kurz zusammengefasst das Thema.
Zwei Worte sind jetzt ziemlich häufig gefallen, das Wort Anerkennung und das Wort Monotonie.
Ja.
Also oder in anderen Formen auch Langeweile. Das sind anscheinend so zwei wichtige Punkte. Und wenn ich dich richtig verstehe, setzt das ja ein, so nach der ersten Verliebtheit auch. Ne? Also wenn die Beziehung so irgendwann in ruhigeres Fahrwasser kommt. Ne?
Das kann man so sagen, ja. Wobei ich auch von Anfang an ich manchmal das Gefühl habe, ich will mich nicht so zu 100% festlegen. Mhm. Vielleicht gar nicht bewusst, aber so im Nachhinein aus meiner Selbstreflexion würde ich sagen, ist es so, dass ich mir immer versuche, so eine Art Türchen offen zu halten.
Ja. Und dieses Türchen, dass man sich offen hält, wenn man auch wirklich krass in dem Bild bleibt, ist ja immer ein Fluchtweg, ne?
Ja, also in der Theorie ist mir das schon irgendwie bewusst und ich habe am Anfang auch nicht das Gefühl, dass ich mir das wirklich offen halte, aber so in der Nachbetrachtung würde ich sagen, ja, letztendlich ist es das so und auch dieses wahrscheinlich final irgendwie die Verantwortung übernehmen oder so diese finale Entscheidung zu treffen, damit tue ich mich, glaube ich.
Genau, schwer. Weil alles, was du ja erzählst, das sind ja keine Widerfahrnisse oder Schicksalsschläge, sondern alles Entscheidungen, die du triffst.
Ja, das stimmt, ja. Also was die letzten Beziehungen angeht, definitiv, ja.
Ja, auch jeder Seitensprung ist eine Entscheidung, die du triffst.
Ja, ist so.
Und du hältst einen Sicherheitsabstand ein, du lässt dich nicht wirklich 100% auf die Beziehung ein, schon vor allen Dingen da nicht, wo sie auch verbindlicher wird, ne? Also enger wird, so von der Verliebtheit die Möglichkeit hätte, in Liebe überzugehen. Das heißt, irgendwas scheint dich an der Verbindlichkeit abzuschrecken, zu bedrohen. Genau,
ja.
Womit wir eigentlich beim Klassiker aller Themen wären, Bindungsangst. Ne? Was du ja erzählst, ist ein bindungsängstliches Muster. Ist dir das eigentlich selbst bewusst oder ist das jetzt was Neues? Was ich
Also ich habe mich natürlich auch schon mit dem Thema beschäftigt, ja, weil ich ja sowohl deine Podcasts auch schon gehört habe und auch schon mich mit deinen Büchern beschäftigt habe. Deswegen habe ich bloß bei mir manchmal das Gefühl, es ist nicht so die klassische Bindungsangst, weil es ist so, ich habe immer Beziehungen und fühle mich eigentlich auch wohl in Beziehungen, aber letztendlich ist es dann dennoch so, also ich habe manchmal das Gefühl, ich habe so ein Hybrid zwischen Bindungsangst und auf der anderen Seite suche ich aber auch irgendwo die Bindung, also ich bewege mich so irgendwo zwischen den Welten, das ist immer so mein Eindruck. Ja.
Wobei es eben auch normal ist für Bindungsängstliche, dass sie ja die Bindung suchen. Mhm. So, und auch Sehnsucht haben nach Beziehungen, auch durchaus Sehnsucht haben nach der großen Liebe oder einmaligen Beziehung. Nur wenn das stattfindet, dann kommt einfach eine Ambivalenz auf. Ja, und auch was du erzählst, ist ja dieses klassische Ja-Aber. Hm. Na? Ja, ich habe eine feste Beziehung, aber ich kann nicht treu sein. Ja, ich suche die feste Bindung, aber ich lasse mir immer noch ein Türchen offen. Ne? Also ja, aber, das ist ja diese Ambivalenz. Mhm. Und diese Ambivalenz ist ja eben diese letzten 10 Meter der Verbindlichkeit, die letzten 10 Meter der Festlegung, ja, dass die irgendetwas Bedrohliches haben.
Ja, das ist natürlich auch immer der Punkt, was ich mich dann frage. Vielleicht muss ich da auch, wenn ich zurückgehe in meine ersten 2, würde ich sagen, prägenden Beziehungen, also meine erste, die Jugendliebe nenne ich es mal, da war es so, das war 4 Jahre mit 17, das war, denke ich, schon für das Alter eine relativ lange Beziehung, die aber schon sehr so einen On-Off-Charakter hatte und sicher nicht ganz einfach war, wo ich dann auch in der Beziehung verlassen wurde. Und vielleicht hat es mich auch natürlich prägt, einen die erste Beziehung auch, ja, was das angeht. Und so meine zweite lange Beziehung, das war dann auch meine Ex-Frau, mit der ich auch eine Tochter habe. Da gab es auch am Anfang nach 1,5, 2 Jahren, dass sie mich mit einem Freund von mir betrogen hat. Also das war auch, wo ich das auch, das gleiche Thema nochmal irgendwo erfahren habe fast. Und das hat sicher schon auch was mit mir gemacht, weil davor war ich schon jemand, der gern geflirtet hat, aber ich glaube nicht so dieser klassische, ja, ich nenne es jetzt mal notorische Fremdgier. Ja. Mhm. Also das frage ich mich manchmal, ob das bei mir auslöst, dass ich irgendwo dann diese Sorge auch habe, mich dann vielleicht 100% wieder auf eine Geschichte einzulassen.
Bei deiner Frau warst du treu?
Bis zu dem Zeitpunkt, also wo sie mich betrogen hat, habe ich zwar auch, also ich hatte nie Sex mit einer anderen Frau, ich habe mal mit einer rumgeknutscht, aber jetzt nichts, ja, ist natürlich auch schon ein Vertrauensbruch, aber danach nicht mehr. Und das Schlimme ist, ich hatte auch gar kein schlechtes Gewissen mehr. Es war für mich so, was sie mir damals angetan hat, war für mich so eine Art Rechtfertigung, alles, was ich danach mache, ist eigentlich okay.
Mhm. Hm. Und dafür muss dann auch deine jetzige Freundin...
Ex-Freundin, ja.
Ex-Freundin, okay. Also im Moment bist du solo.
Ja, ja, ja.
Okay. Ja, ja. Ist sie dir auf die Schliche gekommen oder wie?
Ich würde nicht sagen klassisch auf die Schliche. Es war einfach so, dass wir gemerkt haben, dass eben diese ganzen, sie am Rande immer die Sachen, die sie mitbekommen hat, dass ich mit anderen Frauen schreibe, dass ich auch andere Frauen treffe. Und irgendwann kamen wir mal an einen Punkt, das war jetzt natürlich auch so Anfang Corona-Zeit, da haben wir dann das Thema auch mal offene Beziehung angesprochen. Aber wir haben es irgendwie nie so final thematisiert und auch nicht klar kommuniziert. Und dann ist so jeder wenn gerade seinen Weg gegangen. Und dann ist das, habe ich auch ganz offen mit ihr darüber gesprochen. Und dann war es jetzt so, dass am Schluss sie hat jemanden kennengelernt und ja, hat sich jetzt von mir getrennt. Und ja, und jetzt bin ich allein.
Okay. Ja. Also du schilderst ja eigentlich eine komische Sache, sage ich jetzt mal so. Mhm. Wenn man so mal ganz von außen drauf guckt, schilderst du ja eigentlich ein Problem, was völlig vermeidbar wäre, weil du dieses Problem ja selber herstellst.
Richtig.
Ja, also, das ist klar, ja ein Problem wirklich auf der Verhaltensebene auch, was man auch auf der Verhaltensebene einstellen könnte. Ja, das ist ja nicht so, dass jetzt so eine innere, ich sag mal, Panikattacken, Leute, die Panikattacken haben, die einfach mit ihren Ängsten nicht klarkommen und deswegen auf der Verhaltensebene es ihnen wahnsinnig schwerfällt, zum Beispiel aus dem Haus zu gehen oder von A nach B zu gehen, weil sie dann diese wahnsinnige Angst kriegen. Bei dir ist ja so, deine Emotionen, zumindest an der Oberfläche, die sind ja noch nicht mal besonders stark. Es ist ja nicht so, dass du hier sitzt und sagst, du, ich habe so wahnsinnige Angst, verletzt zu werden, ich halte das gar nicht aus und das treibt mich immer in die Arme von anderen Frauen, sondern im Grunde genommen ist das so ein bisschen lapidar und larifari, dass du einfach dich entscheidest, immer wieder fremd zu gehen.
Ja, wobei, weil du gerade eben das Thema Angst ansprichst, es ist so, es war bei mir ganz prägnant, während meiner Hochzeitsreise habe ich das erste Mal eine Panikattacke bekommen. Also das war so, also wenn man es ja fast inszeniert. Und da hatte ich danach schon damit zu kämpfen, weil ich ja klar erstmal nicht wusste, was es ist. Und das hat mich ja ganze Zeit begleitet und es war für mich schon, weil ich früher schon, ich war jemand, viel Sport gemacht, immer so, der immer gut drauf, immer natürlich auch so auf Partys, immer derjenige, der, ich sag mal, sehr humorvoll war und auf einmal diese Angst kennengelernt habe. Und dann, das hat mein Leben schon erstmal schlagartig verändert. Ja? Also deswegen, das gab's, ich kenne diese Emotion oder das, was da entstehen kann oder wie es mir dann auch ging, kann ich schon nachvollziehen. Und das hat mir schon sehr zu schaffen gemacht. Und das hat sich ja auch auf meine Beziehung dann ausgewirkt, klar. Ja.
Was hat denn die Panik ausgelöst? Oder auf was hat sich denn deine Angst bezogen?
In dem Moment war es letztendlich wirklich einfach so dieses Gefühl, ich sterbe. Ja, also mir geht's körperlich gerade so schlecht. Das war
aus heiterem Himmel?
Wir haben so eine Vulkanwanderung gemacht und sind wieder abgestiegen. Und letztendlich war es wahrscheinlich einfach so, mir war es ein bisschen schwindelig, aber irgendwo ist da dann was draus entstanden. Ich meine, das ist ja dann so. Und es hat sich verfestigt und ist irgendwo immer schlimmer geworden. Und dann das Klassische von Arzt zu Arzt. Ich dachte ja, das ist irgendwas Körperliches. Und bis ich mich natürlich darauf eingelassen habe oder erstmal mir eingestehen musste, dass es was Psychisches ist und nicht was Körperliches. Damit konnte ich ja erstmal so nichts anfangen.
Ja, aber auch da, und das ist ja interessant, hat ja die Angst scheinbar erstmal nichts mit dir zu tun gehabt. Also sie war ja losgelöst von deinem psychischen bewussten Erleben. Also ja. Es war dir ja nicht bewusst. Also scheinbar kam die Angst ja irgendwie aus heiterem Himmel.
Also was mir, glaube ich, schon jetzt im Nachhinein bewusst war, ist, dass ich die Geschichte dann auch mit meiner Ex-Frau, wir haben ja dann, ich nenne es mal so den klassischen Weg, heiraten, Häuschen bauen, wir machen eine Tochter dann zusammen, dass ich schon jetzt im Nachhinein sagen würde, ich habe mich in diesen ganzen Prozesse schon auch ein wenig, ich meine, klar ist es meine Verantwortung, aber ein wenig so reindrängen lassen. Das ist der Weg, den geht man, man lernt jemanden kennen, dann ich komme dann auch aus einer Kleinstadt und das war halt so, ja, und ich habe aber irgendwie schon gemerkt oder gezweifelt, ob das der richtige Weg ist, aber ich bin halt nicht für mich eingestanden und bin einfach weitergegangen.
Ja, also die Bindungsangst war halt von vornherein mit im Boot, ne?
Ja.
Und jetzt hast du auch ein Kernmerkmal von Bindungsangst genannt, sich nicht abgrenzen können.
Ja.
Und dadurch sich reindrängen lassen, in Anführungsstrichen, ne? Also Ja sagen, obwohl man Jein meint, Ja sagen, obwohl man Nein meint, sich irgendwo anpassen, ohne zu wissen, was man eigentlich wirklich selber will, irgendwo zwischen den Stühlen stehen, sich ja irgendwo mitziehen lassen. Also mangelnde Abgrenzungsfähigkeit, die auch immer damit einhergeht, mit einem gar nicht so guten Kontakt zu den eigenen Bedürfnissen und Wünschen. Denn wenn man genau wüsste, was man will, könnte man sich ja auch viel besser positionieren, ne?
Ja, das würde ich unterstreichen. Ja. So. Ja.
Das heißt, du bist eigentlich der Klassiker eines Bindungsängstlichen. Kannst du mit dieser Diagnose leben?
Ich nehme es jetzt erstmal.
Das, wie du hergekommen bist, hast du, ja, Steffi, ja, es Steffi, hat sich
super,
gelohnt.
Danke.
Es hat sich gelohnt.
Danke, dass du es nochmal bestätigt
hast. Schon dafür
hat es
sich jetzt gelohnt.
Vielen Dank, ja. Ja, ich meine, irgendwo, klar, ist mir das schon bewusst, aber wie du vorhin gesagt hast, diese Ambivalenz zwischen irgendwo fühle ich mich schon wohl in der Beziehung. Ich bin schon jemand, der einfach, das ist auch Nähe und mit jemandem was machen und jetzt gerade auch mit meiner Ex-Freundin, wir hatten echt eine super Basis eigentlich und im Nachhinein, klar, jetzt bin ich schon irgendwie natürlich auch wütend auf mich, dass ich den Kamm so an die Wand gefahren habe, aber ich weiß natürlich, dass ich selbst daran schuld bin, ich habe sie ja fast dazu getrieben, mich zu verlassen, ja. Muss man einfach so sagen. Ja.
Und nochmal, ich wiederhole, was du beschreibst, dass du einen Wunsch nach Nähe hast, dass du Nähe genießt, gehört dazu. Ja. Weil den Wunsch nach Nähe, den haben wir alle. Das ist schon genetisch uns in die Wiege gelegt, ja, dass wir auch Beziehungswünsche haben, dass wir Nähewünsche haben. Nur, was bei Bindungsangst ja der Fall ist, dass die Betroffenen, also auch du, zwei Sachen nicht unter einen Hut kriegen. Ich bin in einer Beziehung und ich bin ein freier Mensch.
Ja, also und das stimmt und es ist bei mir auch so, meine Partnerinnen haben mich auch nie eingeengt. Also ich habe auch hier mein letzter Partner, es war immer so, ich hatte eigentlich alle Freiheiten. Klar, das letzte Thema ist natürlich zu viel Freiheit, ja. Aber deswegen habe ich auch nie einen Grund gehabt, mich wirklich eingeengt zu fühlen. Also ich meine, es gibt ja dann Partner, die wirklich dich einengen, aber da würde ich meine Ex-Partner mal davon freisprechen, ja.
Weil das Problem findet ja auch im Kopf statt, verstehst du? Ja. Im Kopf. Und das geht ja auch noch viel tiefer. Das geht ja eigentlich dahin, dass man im tiefsten Inneren so das Gefühl hat, wenn ich will, dass du mich liebst, dann muss ich deine Erwartungen erfüllen. Also Liebe bedeutet einfach auch Anpassung.
Ja, das verstehe ich auch irgendwo. Aber ich denke mir so, der letzte Schritt für mich, die Anpassung wäre ja immer nur, einfach dann mal das andere zu lassen. Also einfach mal dann sich nicht die Anerkennung zu suchen, wenn ich mich mal vielleicht nicht gut fühle. Ich vergleiche das immer so, dass wenn jemand sich nicht so gut fühlt, der trinkt dann 2-3 Bier und ich fange halt dann an zu zündeln, ja, oder irgendwo mir irgendwo wieder zu flirten oder die Anerkennung zu holen. Und das, ich weiß ja eigentlich auch, dass es mir nicht wirklich irgendwie einen Mehrwert bringt oder dass ich irgendwo danach es mir wirklich besser geht, aber ich falle immer wieder in dieses Muster.
Genau, damit beschreibst du ja etwas, was jeder Süchtige auch beschreiben würde, ne?
Ja. Wahrscheinlich,
so,
ja.
Ich weiß, ja. Es tut mir nicht gut, aber ja. Irgendwie kann ich die Finger davon lassen. Ja, ja? Also irgendwie die kurzfristige Kick.
Ja, das habe ich auch manchmal das Gefühl, dass ich fast so dieses Drama suche, mhm. Ja, das dann vielleicht auch daraus entsteht. Und dann verliere ich irgendwas, wie in dem Fall jetzt auch meine Ex-Freundin. Und danach bin ich irgendwo schon todtraurig, dass das Ganze an die Wand gefahren wurde. Also es ist dann auch irgendwie so ambivalent, ja, weil ich es ja selber in die Richtung gedrängt habe. Ja.
Genau, nicht es wurde an die Wand gefahren, sondern ich habe es an die Wand gefahren.
Danke,
ne?
Dass du es nochmal gesagt hast. Ja.
Ja, Sebastian hatte schon auf der Hochzeitsreise eine Panikattacke. Was ist überhaupt eine Panikattacke? Also Panikattacken kommen für die Betroffenen meistens aus völlig blauen, heiterem Himmel. Und sie haben plötzlich unerklärliche Angst, Herzrasen, Schwitzen, Beklemmungen in der Brust und oft auch das Gefühl, sie müssten gleich sterben, sie würden irgendwie tot umfallen, was sie übrigens nie tun. Das einfach nur mal zur Information. Und woher kommen diese Panikattacken? Panikattacken haben oft den Hintergrund, dass die Betroffenen nicht das Gefühl haben, ihr Leben wirklich autonom und selbstbestimmt gestalten zu können und sich damit manchmal dem Leben auch gar nicht richtig gewachsen fühlen, weil sie nicht das Gefühl haben, wirklich selbst Herrscherin oder Herr ihres eigenen Lebens zu sein. Und das ist auch jetzt bei Sebastian kurioserweise der Fall. Scheinbar hat er ja alles freiwillige Entscheidungen getroffen, hat er auch. Aber durch seine alten, tiefen Prägungen hat er trotzdem das Gefühl, fremdbestimmt zu sein, sich nicht mehr frei bewegen zu dürfen, sich jetzt quasi in der Beziehung unterwerfen zu müssen, sich über die Maßen anpassen zu müssen. Das hat natürlich nichts mit der Beziehung in der Beziehungsrealität zu tun, sondern alles etwas mit seinen alten Programmen. Und da wollen wir doch jetzt mal nachhören, was da bei Sebastian in der Kindheit los gewesen ist.
Ja, also ich würde mal jetzt, wenn ich so klassisch mein Elternhaus beschreibe, ja, würde ich sagen, ich habe eine sehr liebevolle Mutter, immer noch, zum Glück, ja. Ich hatte auch zu meinem Vater, würde ich sagen, im Großen und Ganzen schon immer ein gutes Verhältnis. Lehrer, Sport und Wirtschaft. Sport war immer ein wichtiges Thema. Natürlich schon auch eine Anerkennung über Sport. Also es war jetzt nicht so, dass da Druck aufgebaut wurde, aber ich habe mich natürlich immer sehr über Sport profiliert, mich über Leistung, gerade im sportlichen Bereich, im schulischen eher weniger, definiert und habe natürlich darüber auch Anerkennung bekommen. Also das Thema Anerkennung war immer schon mit einer gewissen Leistung verbunden, auch wenn das jetzt nicht wirklich, ich sag mal, Druck, aber ich wusste natürlich, dass mein Vater war natürlich dann schon ein wenig so ein Vorbild. Ich habe alles gemacht, was er gemacht hat. Er war Skilehrer, ich habe Skilehrer gemacht. Und so, wir hatten da schon, ich meine, es ist ja wahrscheinlich oft so, dass der Sohn dem Vater...
Skilehrer, das ist ja der Klassiker.
Super, das nächste der Klischee erfüllt. Ja. Und von daher, ja, aufgewachsen, meine Eltern würde ich sagen, schon auch extrem, wir waren extrem viel unterwegs mit meinen Eltern. Klar, Lehrer haben viel Urlaub, wir waren viel im Urlaub, wir waren eigentlich in allen Ferien unterwegs. Auch schon, würde ich sagen, sehr aufregendes Leben, auch für kleine Kinder, weil wir halt viel unterwegs waren. Manchmal hätte uns sicher ein wenig mehr Ruhe vielleicht auch mal gut getan. Aber jetzt, ich würde sagen, keine, wobei das ist ja immer individuell, keine traumatischen Erlebnisse in dem Sinn. Wobei meine Mutter auch mit Panikattacken zu kämpfen hatte, wie ich auch klein war oder immer mal wieder Probleme gehabt hat. Und ich das natürlich als kleiner Junge, beziehungsweise eher meine Schwester, ich habe eine ältere Schwester, ja, die kann ich mich schon erinnern, wir waren halt dann bei meiner Mutter am Bett und dann ging sie schlecht und dann kam der Notarzt und so richtig ja, einschätzen konnte ich da auch nicht, was da passiert. Ich glaube, dass es für meine Schwester auch noch viel schlimmer war, weil sie so diese Verantwortung übernehmen musste. So, ich passe jetzt auf die Mama auf und das ist ja nicht unbedingt die Aufgabe vom kleinen Kind. Und da komme ich dann vielleicht zum nächsten, was auch noch geprägt hat. Meine Schwester ist dann mit, ich darf nichts Falsches sagen, wann es war, sonst sagst du wieder, du kannst dir nichts merken. Auf jeden Fall, die hat dann, ich würde mal sagen, mit 11, 12 ist sie in so eine, oder ein bisschen später in so eine Magersucht geraten. Und das war auch ein Thema, was natürlich sehr lang unsere Familie begleitet hat, weil es sehr extrem war, natürlich mit Klinikaufenthalt, das komplette Programm. Also wirklich bis zu 36, 38 Kilo runtergehungert bei 1,73 Meter. Also wirklich schlimm. Und damals, glaube ich, war es schon so, dass mir das gar nicht so bedrohlich alles vorgekommen ist, weil ich es nicht so richtig greifen konnte, was da passiert. Aber letztendlich ging es darum, dass es ihr so schlecht ging, dass man natürlich dann kurz vor der künstlichen Ernährung ist. Und also es war schon dramatisch. Ja. Also.
Und was hat es bei dir bewirkt, dass die Mama diese Panikattacken als Kind, kann man das ja auch nicht so als psychische Erkrankung einordnen. Nee. Da hat man ja dann vielleicht wirklich Angst, dass die Mama stirbt oder so. Was hat das denn bei dir ausgelöst als Kind?
Ja, das ist, also ich glaube schon, dass ich das und das, wenn ich es auch immer so vergleiche, was meine Schwester alles noch weiß von dieser Zeit, für mich ist das alles eher schemenhaft. Ich habe da ein paar Bilder noch im Kopf, aber ich glaube, ich konnte es nicht so wirklich greifen. Ich meine, jetzt im Nachhinein würde ich natürlich sagen, dass es irgendwo auch da natürlich Angst da ist. Was ist gerade mit meiner Mutter? Was passiert da gerade? Ich habe da keinen Einfluss drauf. Stirbt sie jetzt? Also wirklich so dann diese Verlustangst, nenne ich mal. Ja. Und deswegen kann ich das also zur damaligen Zeit schlecht bewerten, wie mich das, also ich hatte nicht das Gefühl, dass es mich damals belastet. Ja. Aber ich habe da auch echt wenig Erinnerung dran. Ja.
Ja. Sebastian sagt ja immer wieder, er könne sich an seine Kindheit nicht richtig erinnern. Und das ist ein Problem, was viele Menschen haben. Viele fragen mich auch, ey Steffi, was mache ich denn? Wie kann ich denn meine Kindheit bearbeiten, wenn ich mich gar nicht richtig an sie erinnern kann? Und erstmal muss ich dazu sagen, wenn man sich an seine Kindheit nicht gut erinnern kann, ist das eigentlich immer ein Hinweis darauf, dass es nicht so toll gewesen ist. Denn hier handelt es sich um eine starke Verdrängung, starke Verdrängungsmechanismen. Und dieses Verdrängen hat ja viel damit zu tun, dass man Gefühle auch unterdrückt. Weil letztlich sind es ja die Gefühle, die sich dann auch so belastend anfühlen. Und wir wollen keine so schlimmen Gefühle fühlen wie Angst, Trauer, Verzweiflung, Hilflosigkeit. Das fühlt sich schrecklich an, also versuchen wir sie wegzupacken. Das Problem ist, dass dann auch die Erwachsenen später Schwierigkeiten haben, ihre Gefühle zu fühlen, an ihre Gefühle heranzukommen. Die brauchen sie aber, um ein gutes Leben zu fühlen. Unsere Gefühle sind so wichtig, weil unsere Gefühle uns ja auch sagen, was gut und was schlecht für uns ist und uns auch sagen, was wir jetzt am besten zu tun haben in einer bestimmten Situation. Und deswegen muss ich im Folgenden jetzt mal gucken mit Sebastian, wie wir wieder ein bisschen mehr an seine Gefühle herankommen. Oft ist es ja so, aber ich will dir jetzt auch nichts einreden. Oft ist es ja so, dass man als Kind dann schon das Gefühl hat, also dass man sich versucht, ein bisschen leicht zu machen als Kind oder ein Sonnenschein zu sein. Auf jeden Fall bloß nicht selbst dazu zu tun, dass es der Mama vielleicht noch schlecht gehen könnte. Also ja, dass man eher versucht, ja, als Kind der Mama das Leben leicht zu machen, damit sie auch gesund bleibt und nicht stirbt.
Wobei
oder
das meine Mutter wahrscheinlich bestreiten würde, dass ich ihr das Leben leicht gemacht habe. Nee, wir haben also ein super Verhältnis, aber ich war sicher, ich war schon so der Klassische, würde ich sagen, im kleinen Alter der Lauser. Also sie hat gesagt, ich war da echt, also ich habe sie schon auf Trab gehalten. Aber dann, wie ich älter war und das alles mit meiner Schwester war, war es natürlich so, dass der Fokus auf meiner Schwester war, immer ihre Probleme und ich natürlich schon Everybody's Darling immer war, ich kriege das schon irgendwie alles hin und bin wahrscheinlich schon auch unbewusst ein wenig so in die Rolle, ich werde das schon irgendwie alles managen. Also das heißt jetzt nicht, dass ich der super Schüler war, oder, aber ich komme halt immer mit allem klar.
Genau.
Ja.
Und das ist ja auch so der Eindruck, den du machst und du hast es ja auch schon so an verschiedenen Stellen des Gesprächs so ein bisschen fallen lassen, auch auf Partys, du warst schon immer, du bist eigentlich so ein bisschen so der Sonnenschein, weißt du, oder der mit allen klarkommt,
ja,
der
ja.
Sunny Boy.
Ja, also so würde ich mich von früher definitiv beschreiben, jetzt auch noch. Ich glaube schon, dass ich, wenn mich Freunde irgendwie beurteilen würden, dass sie sagen, humorvoll, mit dem kann man echt viel Spaß haben. Mhm. Das glaube ich schon, ja. Und bis zu dem, ich nenne es jetzt mal Thema mit den Panikattacken, habe ich sehr oberflächlich gelebt, würde ich mal sagen. Und danach fängt man erst an, wenn man mal richtig unten ist, sich auch tiefer mit sich zu beschäftigen. Ja. Das habe ich auch. Auch da bin ich aber immer so, ich verschlinge ja dann alle Psychologiebücher. Ich versuche überall so den finalen Schlüssel, den heiligen Gral zu finden, ja, für die Lösung. Und aber trotzdem fehlt mir irgendwie noch so gefühlt das Instrument, um wirklich mal aus diesen Sachen dann meine Erkenntnisse zu ziehen und es dann eben auch umzuändern oder in Aktion zu kommen. Ja.
Ich glaube, das hängt damit zusammen und dafür spricht auch für mich, da sprechen für mich auch die Panikattacken, dass du keinen so ganz guten Kontakt zu manchen Gefühlen von dir hast. Weil auch die Panikattacken, das finde ich so signifikant, dass sie scheinbar aus heiterem Himmel irgendwo kamen und scheinbar erstmal gar nichts mit dir zu tun hatten.
Es war schon die Zeit, weil wir, da waren dann die Vorbereitungen, Hochzeit, dann wir sind nach Indonesien gefahren. Ich habe vorher, ich weiß noch, an dem Tag ein Fußballspiel gehabt. Das war alles sehr stressig und wahrscheinlich war es wirklich einfach eine körperliche Reaktion auf eine Überforderung in dem Moment. Aber es hat sich halt dann so verfestigt, ja.
Ja, ich glaube auch, dass es eben nicht nur die körperliche Reaktion auf den Stress war, sondern was du vorhin angedeutet hast, dass du dich da ein bisschen reindrängen lassen. Ja. Das heißt, du hast nicht so richtig guten Kontakt zu ein paar Gefühlen von dir.
Ja.
Ich nehme an, zu Freude hast du einen ganz guten Kontakt, so kommst du mir vor. Also Freude kannst du schon gut spüren.
Ja, würde ich schon sagen, ja.
Aber ich glaube, es sind eher die schwächeren Gefühle, die du nicht so gut fühlen kannst.
Ja, also ich bin schon auch irgendwo emotional. Ich bin jetzt keiner, der irgendwo, ich sag mal, ich bewege mich immer sehr eher in Wellenformen als irgendwie so, so ich nenne es jetzt mal, es gibt halt so Typen, denen geht es nie richtig schlecht, aber gefühlt auch nie so richtig happy. Und ich bin schon immer wegen so auf und ab und ich habe manchmal das Gefühl, ich brauche das auch irgendwo. Also ich kann Gefühle schon zeigen, ich kann traurig sein, ich kann das dann auch äußern. Also das, glaube ich, kann ich schon. Ich kann auch wütend sein. Ich war als Kind schon auch, meine Mutter würde immer sagen, jähzornig.
Okay, dann hilf mir weiter. Was ist es denn, warum du dich zum Beispiel nicht so gut abgrenzen kannst?
Also ich würde schon behaupten, dass es dieses ist, irgendwie trotzdem versuchen, den Leuten alles recht zu machen. Mhm. Oder eine Zeit lang war es natürlich dieses Gefallen und bei jedem gut ankommen und... Klar, Kritik hört man generell nicht gern, aber ich glaube, ich hatte da schon ein Problem und dadurch, das wirklich mal zu sagen, okay, oder auch mit Erwartungen, was Leute von mir erwarten, wo ich mich manchmal dann sogar merke, dass es mir eigentlich nicht gut tut, dann mache ich es trotzdem und höre da manchmal nicht wirklich auf mich, obwohl es mir schon irgendwo auf der emotionalen Ebene das Gefühl schon da ist und ich eigentlich merke, du merkst doch gerade, dass es dir nicht gut tut, warum machst du es wirklich dann?
Also bist du schon ein Erwartungserfüller, ne?
Ja, würde ich schon auch sagen.
Genau, ein Erwartungserfüller ist ja eigentlich das Grundthema auch von Bindungsangst.
Ja.
Und das heißt, was bedeutet das für deine Beziehung, für deine Liebesbeziehung, wenn du ein Erwartungserfüller bist?
Also, ich glaube, das Thema Kommunikation ist natürlich schon auch immer so, also so Punkte, die mich dann eben, das wäre wahrscheinlich der richtige Weg, die mich wahrscheinlich schon irgendwo stören, die kehre ich dann halt auch in den Teppich und lasse das so, ich sag mal, dahin fließen und irgendwann wird es halt ein größeres Problem. Und dann ist eben das, wo ich wahrscheinlich dann, bevor man das Thema mal wirklich gleich anspricht und eben schaut, ob man irgendwie auch andere Bewältigungsmechanismen findet, dann verrenne ich mich wieder so in dieses, ach, jetzt suche ich mir woanders einen anderen Reiz und dann, also ich habe auch nicht das Gefühl, so auch in meinen letzten Beziehungen, es ist nicht so, dass ich, klar, irgendwas fehlt wahrscheinlich immer, wenn man dann sich für so eine Geschichte oder dann eben entscheidet, fremd zu gehen oder auch was man auch immer da macht. Aber ich würde jetzt so ganz von meiner jetzigen Perspektive trotzdem sagen, dass es eine tolle Beziehung war.
Mhm. Nochmal, gehen wir mal zurück zu der Beziehung. Die Beziehung war toll, aber es gab ein paar Sachen, die hättest du vielleicht einfach mal ansprechen müssen.
Ja, weil sie ist halt auch so jemand, die nicht schnell über Sachen spricht, ja, die das eher in sich reinfrisst und dann gibt es eher irgendwann dann halt den finalen Knall. Ja.
Ist sie jetzt schuld?
Nee, das da kriege ich jetzt Ärger, wenn ich das sage. Nee, ich glaube, da geht es auch nicht wirklich um Schuld. Also ja, natürlich war es meine Verantwortung, wie ich gehandelt habe. Da kann sie nichts dafür. Also, das ist mir auch bewusst. Und natürlich, sie hat jetzt auch einen neuen kennengelernt. Das triggert mich auch an. Nervt mich auch, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber ja, das ist halt so. Damit muss ich jetzt umgehen.
Also nochmal, ihr wart zusammen, eigentlich hätte alles schön sein können, aber wie immer, es gibt halt mal Sachen, die man vielleicht doch mal ansprechen sollte und das hast du nicht getan. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, ich habe das wahrscheinlich auch zu dem Zeitpunkt vielleicht nicht als wirklich notwendig erachtet, sondern ich habe mir halt gedacht, so, wenn das da nicht ist, ach, dann kann ich ja vielleicht mir das da holen oder ich sage jetzt mal vielleicht dieses Thema dann auch Leidenschaft oder was sicher in einer längeren Beziehung, da habe ich mir von dir mal einen Satz gemerkt, dass du gesagt hast, lange Beziehungen gehen immer auf Kosten von Leidenschaft und ja, das ist wahrscheinlich auch den Preis, den man dann dafür bezahlt, sage ich jetzt mal. Ja.
Mhm. Aber da ist ja noch was anderes. Also wenn du jetzt jemanden, also willst du damit sagen, erstmal nochmal, Moment, jetzt redest du von Leidenschaft. Ich hatte jetzt eigentlich eben eher gedacht, du gehst Konflikten aus dem Weg, mal jenseits von der Leidenschaft.
Ja, aber das ist wahrscheinlich auch ein Punkt, wenn ich jetzt sagen würde, keine Ahnung, irgendwas auch im Thema Leidenschaft läuft vielleicht oder ich würde mir wünschen, das oder das, dass man auch das thematisiert und drüber spricht oder einfach auch, dass man, keine Ahnung, vielleicht ein wenig mehr Nähe möchte oder andere Geschichten, dass ich das nicht aktiv anspreche, sondern vielleicht in mich reinfresse und sage, okay, eigentlich nervt es mich, aber es ist jetzt noch nicht so, dass ich es ansprechen muss oder vielleicht sehe ich es dann auch manchmal als Schwäche, wenn ich dann, ich meine, ich muss ja schon sagen, dass ich natürlich ein Stück weit immer die Kontrolle haben will in der Beziehung. Ja.
Was heißt das?
Ja, ich meine, das ist ja so, ich glaube, das Klassische, wenn man so die Kontrolle hat, hat man ja die Sorge, dass man verletzt werden kann oder dass man, weil ich ja das auch kenne, wie sich das anfühlt und das ist natürlich nicht schön. Ja.
Und wo hast du die Kontrolle? Woran merkst du, dass du die Kontrolle hast? Was bedeutet das konkret? Wie machst du das, die Kontrolle haben?
Das ist, glaube ich, einfach das Gefühl, das ich habe in einer Beziehung wahrscheinlich, das ja, hört sich jetzt fast irgendwie, aber dass ich sage, nicht der Stärkere in der Beziehung, aber ich würde nie dran zweifeln oder hätte nie die Sorge, dass mich mein Partner verlässt. Und den Status hatte ich gefühlt schon auch in meiner letzten Beziehung relativ lang. Deswegen hat mich das Ganze natürlich, dass ich jetzt verlassen wurde, auch aus meiner Kontrolle oder meinem Wunsch nach Kontrolle komplett herausgerissen. Aber klar, das hat nur mit Kontrolle und Angst vor Verletzung zu tun. Das ist mir irgendwie auch bewusst. Aber natürlich ist es auch schön, diese Sicherheit zu haben, dass man nicht sich irgendwie Sorgen machen muss, man genügt dem anderen nicht. Ja, also.
Und wie hängt die Kontrolle mit dem Fremdgehen zusammen?
Also so in der Theorie würde ich jetzt sagen, dass ich, wenn das nicht klappt, relativ schnell wieder eine neue Option habe oder mir da auch beweist, dass ich doch ein toller Typ bin. Ja. Also gerade dieses Spiel, mir geht es ja, glaube ich, gar nicht so um dieses rein Sexuelle, sondern eher dieses Kennenlernen. Ich möchte irgendwo, brauche dann die Bestätigung, dass ich bei dieser Person irgendwie landen kann. Mhm. Also das ist manchmal schon fast, ja, man könnte es überspitzt sagen, ein Spiel. Mhm. Ja. Und da hänge ich auch emotional. Also es ist, ich meine, das gab es schon auch mal, aber es ist nicht so, dass ich jemand bin, der sich Hals über Kopf dann in eine andere Frau verliebt.
Ja. Wir haben jetzt mehrere Themen, die scheinbar parallel sind, aber vielleicht doch stark miteinander verbunden. Wir haben das Thema Kontrolle, ich brauche Kontrolle. Wir haben das Thema, ich habe Angst, verletzt zu werden.
Ja, also ja.
Und wir haben das Thema, ich brauche Anerkennung.
Hm. Ja, ich würde sagen.
Kannst du mal so ganz tief in dich hineinfühlen, weil was mir bei dir auch so auffällt ist, und das fällt mir aber öfter auf, du bist jetzt nicht der Einzige. Du kannst immer so toll über dich reden, aber so richtig, ich glaube, dir fällt das dann nicht so leicht, dann auch mal so das zu fühlen oder so in die Emotionen zu kommen.
Ja.
Kann das sein?
Das glaube ich, kann ich genauso bestätigen, ja. Also ja, das ist wahrscheinlich, ich habe schon Talent, ich kann auch anderen wunderbar Tipps geben, wie sie ihre Beziehungen führen müssen. Oder wenn andere irgendwelche problematischen Geschichten in ihren Beziehungen haben, bin ich sicher ein ganz guter Ansprechpartner, bloß bei mir selber. Wie du sagst, in dieses Gefühl wirklich reinzukommen, da habe ich, glaube ich, schon meine Probleme. Ich weiß nicht, ob ich es nicht fühlen will oder ob ich es nicht kann oder ob irgendwas drüber liegt. Ich weiß es nicht.
Ja, da ist irgendwas, was schlecht greifbar bei ihr ist. Ne? Da ist irgendwas an der Oberfläche sehr eloquentes. Du kannst auch alles benennen, aber irgendwie es fehlt so ein bisschen der emotionale Unterbau.
Ja.
Also zumindest im Moment in diesem Gespräch und eigentlich ja auch in deiner Beziehung.
Ja. Ja.
Weil, was ihr fehlt, ist diese liebende Verbindung, ich tue ihr weh. Es fehlt ihr an Empathie. Du bist eigentlich mit dir selbst sehr beschäftigt. Du bist damit beschäftigt, dass du die Kontrolle bewahrst, dass du die Anerkennung bekommst und dass du nicht verletzt wirst. Das heißt, du bist ziemlich in deinem Ich gefangen. Ja, also du bist mit dir selbst. Was aber fehlt, und das ist ja eigentlich das Wesen auch der Liebe, nicht der Verliebtheit, aber der Liebe, diese Anteilnahme zum Beispiel mit der Freundin, auch Gott, die Arme, das würde ihr jetzt das Herz brechen, wenn sie wüsste.
Ja, wobei das ist auch so ein Thema immer, was ich glaube, ich bin schon empathischer Mensch. Also es ist auch so, ich habe vielleicht gerade Geschichten, weil ich auch in zwei Beziehungen mal betrogen wurde, habe ich mir irgendwie so unbewusst so, ich glaube, so eine Legitimation, dass das mit mir gemacht wurde und oder ich tue das ein wenig so ab, als ist doch nicht so schlimm. Ich empfinde doch nichts.
Sagen wir mal
Frau.
So, Empathie mit dir selbst hast du. Und Humor auch, wie ich gerade merke.
Nee, aber es ist so, also ich glaube.
Ja, also. Ich bring's jetzt mal knallhart auf den Punkt, ja. Du würdest verletzt, ja, du würdest in deinem, ich sage es auch mal hart, in deinem Ego gekränkt und du willst, dass dir das nie wieder passiert, also machst du jetzt, was du willst. Aber deine Freundin, deine aktuelle Freundin kommt da ja gefühlt nicht wirklich drin vor in diesem Szenario. Ja, da ist keine Empathie da.
Das ist wirklich eine gute Frage, weil die ist jetzt ausgezogen bei mir bloß als Beispiel und sie war gestern nochmal da. Es war total emotional zwischen uns und sie war auch vor mir gesessen und mir tut es schon, also ich fühle es auch, mir tut es wirklich leid. Ich leide da auch mit ihr. Also es ist nicht so, dass ich dann irgendwie.
Ja, dir tut ja auch leid, dass du im Moment die Kontrolle verloren hast, ja? Du willst jetzt die Kontrolle zurück, ja? Das heißt, jetzt ist ja wieder Raum bei dir für Emotionen, ja? Weil jetzt im Moment kann sie dich ja mit ihren Erwartungen nicht einengen, weil sie ja gar nicht Erwartungen hat. Die hat ja weniger Erwartungen an dich, als sie überhaupt lieb ist. Und jetzt hast du natürlich wieder auch einen Kontrollwunsch. Jetzt kommst du auch wieder in den Sog rein. Ja, jetzt kannst du ja auch plötzlich wieder was fühlen oder mehr fühlen als vorher für sie. Ja. Aber ich gehe jetzt nochmal zurück und ich nagel dich da jetzt fest. Du hast, wenn du fremd gehst, keine Empathie für sie. Also diese liebende Verbindung, das ist ja das, was Menschen erzählen, die keine Fremdgänger sind. Die sagen, ich würde mir ja fast selber wehtun. Ich denke dann an meine Freundin oder Frau oder ich denke dann an meinen Mann und denke, oh nee, das kannst du nicht machen, das tut einem selber weh. Man will dem anderen einfach nicht so verletzen. Und man will auch nicht unaufrichtig sein, weil einem das selber wehtut.
Ja,
und das hast du ja nicht.
Ich würde sagen, nicht mehr. Ja.
Auch weil dem Jungen einmal wehgetan wurde.
Ja, aber ich hab schon gemerkt, dass das sich bei mir echt verändert hat. Ich weiß noch, wie ich das erste Mal in so einer Situation war, habe ich mich so schlecht gefühlt. Und das ist weniger geworden. Also dieses so, ja, da hatte ich auch sofort das Bedürfnis und ich wollte es eigentlich am besten gleich erzählen. Und irgendwann bin ich da wegen abgestumpft und...
Okay.
Ja.
Also musst du dahin wieder zurück, ne?
Wahrscheinlich, ja.
Also als dir es das erste Mal passiert ist, hast du gesagt, das war diese Jugendliebe, ne?
Ja.
Und die hat dich betrogen.
Ich muss jetzt, weil sie sich bestimmt das dann auch mal irgendwann anhört. Ja, aber ja, hat sie, ja.
Und das hat ihr super wehgetan.
Diese ganze Beziehung und auch, ich sag mal, die war halt, ich glaube, gerade für das Alter sehr emotional und es sehr aufregend und sehr belastend. Und sie hat mir schon sehr weh getan und ich habe das sehr drunter gelitten, ja.
Und irgendwie hast du beschlossen, die Macht darf keine Frau mehr haben und in Zukunft bin ich lieber derjenige, der weh tut, als umgekehrt.
Das ist die Frage. Das frage ich mich, ob ich das wirklich beschlossen habe. Weil auf der anderen Seite bin ich ja so, dadurch, dass ich eigentlich kein, nach so einer Erfahrung oder auch mit meiner Ex-Frau, die dann mit meinem sehr guten Freund von mir eine Affäre gehabt hat, fast ein Jahr lang, ich vertraue in der neuen Beziehung meinen Partnern sofort wieder. Also ich bin zum Beispiel gar nicht misstrauisch danach, sondern das finde ich auch, was manche dann komisch finden, dass ich jemand bin, der sofort in der neuen Beziehung wieder vertrauen kann und ich jetzt nicht irgendwie Sorge habe, dass mir das wieder passiert. Aber vielleicht auch, weil ich mich nicht hundertprozentig darauf einlasse, ich weiß es nicht.
Weil du bleibst ja ganz schön autonom, ne? Und du bleibst sehr in der Kontrolle.
Ja, wahrscheinlich, ja. Ja, also jetzt, wo ich es sage, ist wahrscheinlich genau das der Punkt. Deswegen kann ich wahrscheinlich so gut damit in Anführungszeichen, damit umgehen mit diesem, dass ich immer wieder vertrauen kann, weil ich mich nicht hundertprozentig fallen lasse und dadurch die Kontrolle habe und dadurch nicht die Sorge habe, dass es irgendwie schief gehen könnte oder ich verletzt werden könnte. Vielleicht ist es das.
Ja. Und weil einfach viel in deinem Leben darauf ausgerichtet ist, dass du irgendwie auch Anerkennung bekommst, das ist schon ein hohes Motiv.
Ja.
Und das ist auch ein roter Faden in deinem Leben.
Ja.
Ne? Dieses also, Anerkennung bekommen. Und wenn du die zu Hause nicht mehr genug bekommst, dann suchst du sie wieder woanders. Also, und du vermeidest eben auch gewisse Auseinandersetzungen, die vielleicht nötig wären innerhalb der Beziehung, weil du Konflikten aus dem Weg gehst, weil du versuchst, Erwartungen zu erfüllen, auch wieder um Anerkennung zu bekommen. Und dann ausweichst.
Ja.
Du weichst dann aus, anstatt die Auseinandersetzung innerhalb deiner Beziehung zu führen.
Genau, und die Art der Auseinandersetzung ist dann nicht extrem konstruktiv, die ich dann habe in der Beziehung. Das ist dann eher so wirklich, kurz fahre ich aus der Haut, bin dann schon jemand, der dann auch, glaube ich, schon verletzend und unsachlich sein kann. Und ich bin aber auch dann nicht nachtragend. Für mich ist das wirklich ein kurzer Knall und danach ist wieder gut. Ja, also, und aber so der konstruktive Umgang mit, ich sag mal, kritischen Themen in der Beziehung, ich glaube, das fällt mir auch schwer. Mhm. Vor allem mit jemandem, der mir so nah ist. So, glaube ich, bin ich schon in der Lage, mit jemandem konstruktiv über Themen zu sprechen. Ja.
Und was ist, wenn dir jemand nah ist? Was ist dann? Was ist da? Warum fällt dir das da schwer?
Das ist eine gute Frage, Steffi. Ja, vielleicht ist es dann schon so, dass man ein bisschen Sorge hat, was als Feedback zurückkommt. Ja? Ob man damit umgehen kann, ob man manche Sachen vielleicht dann auch hören will. Ja?
Was ist deine Angst?
Ja, vielleicht ist es dann schon auch wieder, dass es könnte ja was sein, was für mich unangenehm ist, was mich dann auch wieder ein bisschen verletzt oder verletzlich macht. Mhm. Also wäre jetzt so, wobei ich jetzt nicht das Gefühl habe, dass ich jetzt ganz bewusst auch sage, hey, ich will mit dir jetzt nicht drüber reden, weil ich habe Angst, dass ich verletzt war. Aber ich tue mich dann manchmal schwer, wenn Personen mich auch emotional antriggern, dann auch wirklich so eloquent zu sein und das Thema auf der Ebene zu besprechen. Ja, also, aber ich meine, das ist, geht ja wahrscheinlich jedem so, wenn man sehr emotional
ist. Stopp, bleib bei dir. Hm. Nicht gleich wieder wegschwimmen.
Ja, ja.
Also da ist was in dir, was verletzbar ist. Und da ist was in dir, was das Gefühl hat, wenn ich verletzt werde, kann ich mich auch gar nicht so gut wehren.
Ja, das würde ich sagen, wenn ich emotionalisiert bin, dann klar, dann wäre ich irgendwie auch angetriggert und dann habe ich nicht mehr die gleichen Fähigkeiten und Kompetenzen.
Kannst du das Wort emotionalisiert mal versuchen, durch das Gefühl zu ersetzen? Welches Gefühl ist dann da genau da? Wovon sprichst du? Von welchem Gefühl?
Ja, ich glaube, das äußert sich sowohl körperlich, dass ich merke, ich bin angespannt. Ja? Also, und es ist jetzt, ja, vielleicht ist es Angst und Überforderung irgendwo. Da würde ich es vielleicht einordnen.
Jetzt bin ich mit Sebastian an einem Punkt angelangt, der für seine persönliche Entwicklung ganz, ganz wichtig ist. Es ist wichtig, dass er lernt, Angst zuzulassen und auch tatsächlich zu spüren und nicht nur rational zu formulieren, weil er sonst keinen wirklichen erlebbaren Erfahrungshintergrund für dieses Gefühl hat. Und das braucht er, um ganz viele Sachen für sich zu verstehen und auch zu verändern. Ich versuche jetzt mal, ihn mit einer ganz konkreten Übung näher an seine Gefühle zu bringen. Jetzt ist der Moment gekommen, wo wir dich jetzt mal ein bisschen könnten versuchen, aus dem Kopf mehr rauszuholen, mehr ins Gefühl, weil das da sich einfach auch das Problem bei dir, wo du auch selber halt am Schwimmen bist, weil du bist sehr stark in der Theorie, aber deine Gefühle kommen nicht immer hinterher. Also da ist eine Angst. Kannst du mal versuchen, wenn das okay für dich ist, die auch wirklich mal zu spüren? Wenn du jetzt mal die Augen schließen würdest, du redest von einer Angst, kritisiert zu werden, eine Angst, verletzt zu werden. Kannst du die lokalisieren im Körper? Wo spürst du das?
Wie also fühlt sich das an? Bei mir merke ich das schon immer, also wenn ich es jetzt Organe sage, im Bauchraum. Ja,
ja. Ja,
also dass dann einfach alles angespannt fest wird und
okay.
Klassisch so eingeengtes Gefühl. Und
okay.
Ja.
Ist das okay, mal kurz dabei zu bleiben?
Ja, das ist für mich okay, ja.
Also es wird ganz fest. Ist das wie so eine Abwehr? Ist das richtig, das Feste? Oder was würdest du sagen, was ist das?
Ja, also Anspannung kann man schon sagen, das ist fast so ein Art, ich nenne es mal Verteidigungsmodus, in den ich dann fall.
Okay.
Ja, so würde ich es vielleicht.
Und dahinter steckt was? Hinter dieser Verteidigungsmodus, hinter diesem Verteidigungsschutzwall?
Ja, ich glaube natürlich schon diese Angst, verletzt zu werden oder Angst dann auch irgendwie. Ja, ich kann jetzt, weiß nicht, ob es das ist, dass ich das nicht gut genug kann oder dann nicht gut genug bin.
Bleib mal da. Also sowas wie, ich bin nicht gut genug?
Ja, das ist ja so ein Glaubenssatz, wo ich weiß nicht, ob ich den wirklich in mir
trage. Spür einfach hin, spür einfach hin, was da ist. Einfach versuch mal zu spüren, was ist da. Mit dieser Angst zu sein. Darf die überhaupt da sein oder hast du sofort Impulse wegzurutschen?
Wenn sie zu lang da ist, ist es mir schon unheimlich.
Unheimlich sogar?
Ja.
Okay.
Würde ich schon sagen, ja.
Okay. Aber jetzt für diesen Moment, kannst du mal spüren, mit was in deinem Leben diese Angst zu tun hat Oder ich frage mal anders. Frag mal deine Angst innerlich. Was in meinem Leben macht es da so ängstlich? Kann auch ein Bild sein, kann Erinnerung sein.
Ja, also habe ich mich auch schon damit beschäftigt und habe immer so das Gefühl, dass generell das Thema Angst war bei uns immer in der Familie Thema. Immer. Also es war bei meiner Mutter ein Thema, war bei meiner Schwester ein Thema und irgendwann ist es auch irgendwie zu meinem Thema geworden. Wobei ich manchmal gar nicht weiß, ob es wirklich mein Thema ist.
Moment mal.
Ja.
Bleib mal bei dem Gefühl. Und ich sage jetzt mal Sachen und du spürst, versuch mal zu spüren, ob es das sein kann.
Ja.
Ich habe Angst, die Mama stirbt. Ich habe Angst, die Schwester stirbt.
Boah, das ist echt schwierig. Weil zum damaligen Zeitpunkt würde ich sagen, ich hatte diese Angst nicht, weil es mir nicht so bewusst war, wie akut die Situation eigentlich ist. Aber die Situation mit meiner Mutter hat mir natürlich Angst gemacht, ja.
Ja.
Also die hat mich auch überfordert.
Ja, und wenn die Mama wegfällt, ist...
Ja klar, das war mal, meine Mutter ist mein Base, mein Rückhalt, war immer mein auch emotionaler Rückhalt, ja.
Ja, ja. Und die hat ja diese schlimmen Panikattacken und Krankenhaus und als Kind hat man ganz schnell Angst auch, dass die Mama sterben könnte, dass sie einfach nicht mehr da ist, ne? Und die Schwester war lebensgefährlich erkrankt, ne?
Ja, das ist eine der bedrohlichsten Krankheiten, ja. Das unterschätzt man vielleicht manchmal, aber ja. Das ist aber eher immer sowas, wo ich im Nachhinein dann, da bin ich dann auch jemand, der dann zurückdenkt und sagt, okay, klar, das ist schlimm und das wäre ganz dramatisch, aber zu dem damaligen Zeitpunkt habe ich das nicht so empfunden, dass ich mir unglaublich Sorgen gemacht habe oder unglaublich Angst davor hatte, dass da irgendwas passiert, ja. Aber weil ich wahrscheinlich auch sehr an der Oberfläche agiert habe. Und
das, genau. Ja. Und das tust du nämlich bis heute, denke ich. Das ist ein Muster bei dir. Das macht es eben auch schwer. Und ich eigentlich bist du auch von daher so ein bisschen klassisch bindungsängstlicher. Weil viele mit deinem Muster, ich gehe jetzt mal tatsächlich auf eine Metaebene, genau das haben. Die sind sehr autonom, die sind Sunny Boys, die sind cool, die sind sexy, die sind witzig, die sind sportlich, die sind beruflich erfolgreich, die sehen gut aus und wundern sich nur immer, warum sie immer die Beziehungen immer kaputt machen. Ne? So, und da ist so eine gewisse Oberflächlichkeit und darunter verbirgt sich aber was anderes. Du bist ja nicht wirklich oberflächlich, sondern ich glaube, du hast irgendwas gelernt, dich da ein bisschen zu halten an der Oberfläche, ja? Und was dir, glaube ich, unheimlich gut tun würde und richtig, richtig helfen würde, wenn du dich mehr mit deinen Gefühlen verbindest. Und zwar sowohl mit deiner Freundin, wenn du mal wieder eine hast oder deine alte zurückeroberst, ja. Wirklich mal versuchst zu fühlen. Na, weil nur diese Oberflächlichkeit erlaubt dir eigentlich auch dieses Wegrutschen in die Seitensprünge, ja. Weil wenn du wirklich eine Liebe hättest für die Freundin, dann würde dir das selber auch wehtun. Ja, also du hältst deine Beziehungsgefühle, klar, du magst es eng und klar, Verliebtheit geht immer, aber Verliebtheit ist erstmal nicht Liebe. Ja, Liebe ist was anderes. Liebe ist so eine tiefe Bindung, so ein tiefes Wünschen auch, dass es dem anderen gut geht, ja. Und tiefer, also man will dem anderen nicht, es tut einem selber auch weh, zu betrügen dann und zu wissen, wie unglücklich man den anderen macht. Und diesen Gefühlen, diesen Schmerzen, den weißt du da überall aus und hältst dich damit aber in einer gewissen Unabhängigkeit. Das hast du ja auch mehrmals betont. Ich brauche Kontrolle, ich brauche eine gewisse Unabhängigkeit, ich will nicht, dass man mir wehtut. Und dir ist ein paar Mal wehgetan, da warst du raus aus deiner Oberflächlichkeit und das hat dann auch richtig wehgetan und ich denke auch, dass du als Kind wahrscheinlich schon gelernt hast, dich so ein bisschen an der Oberfläche zu halten.
Ja, das war wahrscheinlich schon für mich ein Mechanismus in vielen Situationen, der mir ein wenig geholfen hat, mich nicht zu sehr irgendwo in dieses Angstthema reinfallen zu lassen.
Genau, weil das mit den Panikattacken mit deiner Mutter, wenn dann wirklich auch Krankenwagen kamen und die nicht aus dem Bett kam, das ist für ein Kind sehr, sehr beängstlich. Also die Mutter ist die absolute Sicherheitsbasis. Ja, wenn die wegfällt, das ist der absolute Albtraum, Und wahrscheinlich hast du da schon gelernt, dich so abzulenken, spielen zu gehen in deine Spielwelten.
Ja, das ist ein gutes, ja, das, so war ich wirklich. Ich war in meinem Zimmer und hab stundenlang für mich in meiner Welt gespielt. Ja.
Genau. Ja, ja. Und das war dein Coping-Mechanismus. Ja, ne, ja. Damit, so, und du hast stundenlang in deiner Welt gespielt und wahrscheinlich spielst du heute auch stundenlang in deiner Welt. Nur das sind halt Erwachsene-Elten und dann kommt leider noch.
Ja.
Ne? Ja. Kommt noch eine andere Spielfigur dazu, nämlich irgendeine andere Frau, und dann wird da gespielt, dann gehen wir spielen und halten uns ein bisschen von den Gefühlen fern, die sonst vielleicht zu laut werden könnten. Ja.
Ja. Aber das ist, glaube ich, das finde ich so schwierig. Ich meine, das hört sich immer so schön an, mit deinen Gefühlen verbinden. Mir fehlt da, glaube ich, ein wenig so, keine Ahnung, das Handwerkszeug. Klar, dann kann man auch sagen, wenn ein Gefühl kommt, lass es zu, lass es. Ich habe mich da viel damit beschäftigt, aber irgendwie komme ich da nicht ran.
Ja. Also ist irgendwie so. Das sagen viele, also auch gerade Männer, die so in deiner Situation sind. Also das Erste ist, wenn ein Gefühl aufkommt, lass es wirklich auch mal zu, weil du wirst Meisterin sein, es reflexartig wegzudrücken.
Ja, also ich glaube, ich habe mich da schon, also, aber ich bin natürlich schon jemand, der dann rausgeht, der dann Sport macht, der dann irgendwie unter Leute geht und der dann nicht daheim ewig in sich ruht und dann auf dem Sofa sitzt. Und
genau, sagt, du hast ganz schnell einen Fluchtimpuls. Ja, und wenn du mehr fühlen willst, bleib einfach mal da. Du musst ja auch nicht den ganzen Tag drin bleiben, aber wie ist mal eine halbe Stunde? Erforsche dieses Gefühl. Suche auch mal Situationen auf, die Gefühle provozieren. Na, also heißt, muss nicht immer der Actionfilm sein. Guck doch mal ein Drama, ne? Also, ne? Sowas, was auch mal so ans Herz geht, ne?
Ja, bei Filmen kann ich emotional sein, ja.
Ja. Also, mach einfach gefühlsfördernde Maßnahmen und versuch dich auch nochmal immer mal wieder mit alten Schmerzen irgendwo zu verbinden, ja? Und vor allen Dingen versuch mehr in die Empathie zu gehen. Ja, also, die ist nicht so ausgeprägt, dass du wirklich in dieser empathischen.
Da tue ich mich echt noch ein bisschen schwer, das so zu sehen, dass ich nicht empathisch bin. Du hast es ja so schön gesagt, mir gegenüber bin ich empathisch, wobei ich manchmal das Gefühl habe, ich nehme auch auf mich sehr wenig Rücksicht, also weil ich einfach auf meine Gefühle auch keine Rücksicht nehme, drüber hinweggehe, wenn ich irgendwas empfinde und dann es eher so mache, weil ich denke, wahrscheinlich, dass das eher die Erwartungshaltung von außen gerade ist.
Ja. Das ist eben ein ganz wichtiger Punkt, auch bei der Bindungsangst. Fühle dich, fühle deine Gefühle und spüre da, wo du wirklich Ja sagen kannst und wo du Nein sagst. Ja, das ist ja dieses Erwartungen erfüllen, ist ja auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Also alles, was dich besser mit dir selbst und deinen Gefühlen verbindet. Und je mehr du dich selbst fühlst, desto besser kannst du auch empathisch sein. Weil wenn du Erwartungen erfüllst, heißt das nicht, dass du empathisch bist. Erwartungen erfüllen heißt, auf gut Deutsch, ich will nicht verletzt werden. Ne? Mhm. Ich möchte vermeiden, dass du mich ablehnst.
Ja klar, das Thema sicher Ablehnung ist für mich schon auch, ich meine, das fällt mir jetzt ja auch gerade extrem schwer. Jetzt praktisch dieses Gefühl, meine Ex-Freundin, sie hat mich verlassen und jetzt werde ich abgelehnt, sie hat einen neuen und solche Geschichten. Das ist für mich, ich versuche dann auch mal rauszufinden, was ist es gerade, das Gefühl. Natürlich ist es irgendwo eine Ego-Geschichte. Auf der anderen Seite ist es mir schon extrem wichtig. Also das merke ich ja auch, wenn ich mit ihr irgendwie wieder in Kontakt bin oder noch in Kontakt bin. Es ist auch nicht so, dass wir jetzt irgendwie im Hass auseinandergegangen sind. Also wir verstehen uns auch noch. Und
ihr seid halt im Jein-Modus, ne? Ihr seid nicht voneinander los. Als ihr zusammen wart, wart ihr nicht richtig zusammen. Deine Freundin scheint ja auch Themen zu haben.
Ja.
Ne? Also die hat ja auch da anscheinend wahrscheinlich sehr ähnliche Themen wie du.
Das kann durchaus sein, ja.
Und Erwartung erfüllen ist nicht empathisch sein. Erwartung erfüllen ist ein Vermeidungsmotiv. Du möchtest vermeiden, dass du abgelehnt wirst. Ne? Also die Angst vor Ablehnung ist da, die Angst zu scheitern ist da, die Angst betrogen zu werden ist da, aber vieles lässt du gar nicht ganz nah an dich ran. Bevor die Angst zu laut wird, gehst du lieber mal schnell fremd oder so, weißt du?
Ja.
Oder gehst eben auch in der Beziehung Konflikten aus dem Weg, aus Angst wiederum vor Verlust und engst dich dann selber ein in der Beziehung und weichst aus.
Ja. Also das ist zum Beispiel auch so, ich bin überhaupt kein eifersüchtiger Mensch. Also würde ich jetzt einfach mal behaupten, wobei ich das jetzt auch wieder hinterfrage, ob ich es einfach denke, ich bin es nicht. Weil da oft der Punkt kommt so, ja, bist du gar nicht eifersüchtig? Und ich denke mir immer so, aber ist es dann so, weil ich mich nicht hundertprozentig drauf einlasse? Deswegen, vielleicht hängt es ja dann auch zusammen. Ja, vielleicht wäre ich es, wenn ich mich hundertprozentig.
Wozu brauchst du denn so viel Kontrolle, wenn du nicht eifersüchtig bist?
Das ist eine sehr gute Frage, ja. Ja, wahrscheinlich hängt das sehr eng miteinander zusammen, ja. Ja. Also, aber ich weiß nicht, ob es wirklich dann Selbstbewusstsein ist, weil ich glaube bei mir schon so, ich bin auf eine gewisse Art und Weise, weiß ich schon, was ich kann und was ich bin und dass ich jetzt, also ich würde nicht sagen, dass ich nur mit Glaubenssätzen die ganze Zeit zu kämpfen habe. Ich bin nicht gut genug, ich mache nichts richtig, also.
Ich sag dir, was dein Problem ist, wenn ich das mal so darf, aber ich kenn diesen Typus so gut. Ne?
Schön, ja.
Im Kopf ist das alles klar. Mhm. Im Kopf bist du ganz stark identifiziert mit deinem Ideal-Selbst. Und dein Ideal-Selbst ist, ich bin sportlich, ich sehe gut aus, ich bin erfolgreich, ich komme gut klar im Leben. So, das ist dein Kompensationsding und von dem ja auch vieles stimmt. Stimmt ja auch alles.
Danke.
So. Aber darunter gibt es eine andere Schicht und diese Schicht ist verletzbar.
Ja, ja.
Und die beiden, die kennen sich zu wenig.
Ja, das ist ein gutes Bild, ja. Das kann man so wahrscheinlich sagen, ja.
Und deswegen fühlst du das nicht so richtig. Du bist stark identifiziert mit deinem starken Ich. Na, auch mit dem Ich, mit dem du an die Öffentlichkeit gehst. Ja. Und du bist da so stark mit identifiziert, dass diese schwache Seite, die auch da ist, der Sebastian, der sich mal hilflos fühlt, der Sebastian, der Angst hat, bis hin zu Panikattacken, der Sebastian, der eigentlich der Sonnenschein sein will und uns allen recht machen will, weil der Sebastian ja auch Angst hat, man könnte ihn ablehnen. Mit dem hast du bislang zu wenig Bekanntschaft gemacht.
Ja, das würde ich wahrscheinlich so unterschreiben. Ja.
Und da geht es darum, den mehr in dein Leben reinzulassen, die beiden mehr zu integrieren, weil auch der starke Sebastian ist ja auch ein echter Teil von dir. Das ist ja nicht nur alles inszeniert oder alles ausgedacht. Der soll ja auch bleiben. Aber wenn du den anderen mehr integriert kriegst, dann passen die beiden besser zusammen und dann hast du auch ein authentischeres und runderes Gefühl für dich und für deine Taten auch, weißt du? Dann bist du auch präsenter, auch emotional präsenter.
Also definitiv, das ist wirklich so. Ich glaube, ich bin da sehr dann auch kopfgesteuert. Mir ist in der Theorie alles klar.
Richtig.
Und wie du sagst, wahrscheinlich, oder es ist so, dass mir dann auch, ich habe zwar dann ein Gefühl, ich kann es nicht einordnen und fühle mich dann wahrscheinlich oft auch gefühlstechnisch gleich überfordert, dass ich es dann wegdränge.
Genau.
Um es einfach mal vielleicht so.
Und hör einfach damit auf. Lass es einfach da.
Sag's so einfach.
Ja. Versuch es da zu lassen und es einfach mal zu erforschen. Was ist denn da jetzt? Ja? Und je mehr du das erforschst und je mehr diese Gefühle auch sein dürfen, umso besser verstehst du dich auf einer tiefen Ebene, weil alles andere ist sonst so ein Theoretisieren. Weißt du, da kannst du auch noch 30 Ratgeber lesen. Weißt du, ich kenne so viele Leute, die lesen jede Woche einen neuen Ratgeber, hören 1000 Podcasts, rennen vielleicht auch schon in die dritte Therapie.
Aber ich höre dann weiter trotzdem.
Und trotzdem kriegen sie keinen Kontakt zu sich. Weißt du, keinen wirklichen Kontakt.
Ja, da hast du vollkommen recht und genauso bin ich. Ich bin dann so ich lese jetzt alles und da steht bestimmt, da ist der Schlüssel drin und lese nur weiter und wenn es da nicht drin ist, dann lese ich das nächste. Und
ja, weil du mit deinen Gefühlen zu wenig verbunden bist. Ja. Weißt du, du suchst nach einem Handlungsimpuls, aber du brauchst, der Handlungsimpuls ist nachgeschaltet, du brauchst erstmal eine Verbindung zu deinem Gefühl und wenn du die richtigen Gefühle fühlst, nämlich die da gerade auch hingehören.
Aber was wäre dann ein falsches Gefühl? Also gibt es in dem Sinn dann falsches Gefühl, weil ich meine, sag mal, Wut oder so ist ja auch ein Gefühl, das irgendwo wichtig ist.
Ja, da ist sehr schön. Jetzt gibst du mir eine schöne Einladung, mal etwas über primäre und sekundäre Gefühle dozieren zu dürfen. Ja. In der Psychologie unterscheiden wir primäre und sekundäre Gefühle. Ein primäres Gefühl könnte zum Beispiel Angst sein bei dir. Ja? Das willst du aber nicht fühlen. Also kommt ganz schnell ein sekundäres Gefühl, Langeweile. Langeweile, Beziehung ist öde, Langeweile rät dir, komm, mach mal wieder einen Aufriss. Ne, ist der Handlungsvorschlag von Langeweile. Langeweile sagt immer, ey, hier muss mal wieder was passieren. Ne, Handlungsvorschlag von Langeweile ist, also geh mal wieder in die, was weiß ich, zu Tinder oder in die nächste Kneipe oder wohin auch immer, mach einen Aufriss, hier muss wieder mal was passieren. Ja. Wenn du dich jetzt mal mit deiner Angst verbinden würdest, die du schnell wegdrängst, als primäres Gefühl, als nämlich echtes Gefühl, dann würde die Angst vielleicht was ganz anderes sagen. Dann würde die Angst sagen, hey, du bist verletzlich und du hast eigentlich Angst, wenn dich hier wirklich einlässt.
Ich glaube, das Thema Angst war halt bei mir so dominant eine Zeit lang, dass ich das natürlich, ich meine, das war echt keine schöne Zeit. Ja. Und das war bedrohlich und das hat mich auch echt an meine Grenzen gebracht.
Ja.
Und ja, deswegen will ich es wahrscheinlich auch nicht mehr wirklich fühlen.
Ja.
Ja.
Wenn du die Angst nicht fühlst und dann eben mehr an der Oberfläche bleibst und bei deinen sekundären Gefühlen wie Langeweile, es ist öde, ich brauche wieder mal irgendwo einen Kick, ich brauche eine Ablenkung, dann kannst du dich nicht wirklich mit dir verbinden, mit deinen Gefühlen und das fehlt dir dann auch, um dich wirklich zu verbinden mit deiner jeweiligen Frau. Denn wenn du das nicht fühlen kannst, dann kannst du auch nicht mitfühlen und da ist dein Empathie, kleines Empathiedefizit.
Jetzt hast du es relativiert, danke.
Ja, nein, wir sind nicht empathielos, aber du hast partielle Empathiedefizite. Ja, dann ist da auch dein Defizit, mit ihr zu fühlen, wie es ihr geht, wenn du so bist, wie du bist.
Ja, ja.
Weil du es ja für dich selbst auch nicht haben willst.
Ja, ja.
Weil das lässt dich ja schwach fühlen. Du willst dich nicht schwach fühlen?
Ja, klar.
So. Und da fehlt dir die Brücke auch. Empathie heißt ja immer, ich verbinde mich mit meinem eigenen Gefühl, um mir vorzustellen, wie sich der andere gefühlt. Aber wenn ich das eigene Gefühl gar nicht so habe, wie soll mir das denn gehen? Ein Mensch, der sich nie traurig fühlt, weil er das vielleicht nie gelernt hat oder gar nicht weiß, wie Trauer geht, wie soll der mitfühlend sein?
Wobei, das ist ja schon traurig. Ich war oft traurig in meinem Leben. Also das ist schon ein Gefühl, das ich gut kenne.
Ich habe ja nicht gesagt, dass du das bist. Ja. Ich habe jetzt ein Beispiel aufgemacht.
Okay.
Also du kannst nur mitfühlen, was du selber auch dir gestattest, selber zu fühlen.
Ja, verstanden, ja.
Okay, ich glaube, wir haben jetzt echt viel irgendwie gemacht. Wie geht es dir jetzt? Was nimmst du mit für dich aus dem Gespräch?
Also schon das Thema Empathie, das hast du mal anders beleuchtet. Das war für mich schon interessant, weil so habe ich das noch nie gesehen. Auch das wahrscheinlich, weil ich mich mit meinen Gefühlen nicht so gut verbinden kann, ich dementsprechend auch das andere als immer so lapidar oder nicht so dramatisch finde, wenn ich sage jetzt mal als Beispiel, meiner Freundin fremdgehe. Ja? Weil ich mich dann halt so, ich will nicht sagen rechtfertige, aber es war ja bloß einmal und es war ja nichts Emotionales und es dann irgendwo relativiere. Ja? Also das fand ich meinen Gesichtspunkt, den ich so noch nicht betrachtet habe. Ist natürlich so, diese Geschichte, mit meinem Gefühl mich zu verbinden, in der Theorie weiß ich das. Ja? Ich bin dann halt auch immer noch irgendwie, wie setze ich es praktisch um, dass ich mich vielleicht länger drauf einlasse und nicht gleich wieder in irgendein Fluchtverhalten fall. Und egal jetzt, ob es bei einer nächsten Beziehung ist oder, keine Ahnung, vielleicht wieder bei der alten Beziehung oder was auch immer. Ja, schon irgendwo mich in dem Moment, wo ich merke, dass es kippt mal in ein anderes, also nicht dieses Muster, weil das ist mir ja dann bewusst, aber dass ich mich dem nicht hingebe, weil es vielleicht der einfachere Weg ist für mich in dem Moment, weil es meine Strategie ist oder mein Bewältigungsmechanismus, dass ich da vielleicht dann versuche, es auch mal auszuhalten und ein bisschen dahinter zu schauen, was da
einfach mal auszuhalten, denn wir brauchen eine gewisse Emotionstoleranz, dass du auch mal aushältst, wenn du was ansprichst in der Beziehung, aushältst, ja, vielleicht findet deine Freundin das nicht so toll, vielleicht habt ihr in dem Moment eine Auseinandersetzung, aber nur so findest du ja wirklich in der Beziehung statt und so gestaltest du sie mit, weil sonst denkst du wieder, hier ist alles starr und öde und weichst wieder aus auf Nebenbeziehungen. Ja, das kannst du machen, das kannst du auch dein Leben lang machen, aber die wahre Liebe wirst du dadurch nicht finden.
Ja, wahrscheinlich, da gebe ich dir recht, ja.
Und vor allen Dingen auch, es bleibt im Letzten dann immer sehr ich-bezogen. Mhm. Es geht nur darum, dafür zu sorgen, dass es dir gut geht, dass du nicht verletzt wirst. Aber dieses wirklich anteilnehmende, mitfühlende ist dann nicht da. Also wirklich fühlen, fühlen, fühlen.
Ja.
Sich auch mal den schmerzhaften Gefühlen stellen, die einfach mal aushalten und darüber auch mehr lernen, in die Empathie zu gehen. Ja. Der Sonny Boy, der darf ja sein, aber das andere darf auch da sein. Und das gibt dir nochmal eine andere Tiefe.
Ja.
Und dadurch auch eine andere Lebendigkeit. Und eine andere Tiefe auch. Du wirst dadurch einfach auch der bessere Mensch.
Das hört sich gut an und das ist ja irgendwo auch ein Ziel, was man hat. Ja, oder was man erreichen will. Ja.
Danke dir.
Ich danke. Vielen Dank, Steffi.
Ich habe mich gefreut, dass Sebastian sich hier in diesem Gespräch so geöffnet hat und eben auch ehrlich erzählt hat, was ihm da alles nicht so toll gelingt in Beziehungen. Und er ist tatsächlich auch so ein bisschen so ein ganz typisches Beispiel, sozusagen ein Prototyp eines bindungsängstlichen Menschen. Und wir haben ja erarbeitet, dass es ihm wirklich schwer fällt, seine Gefühle zu fühlen. Das wäre eben auch der Weg, den er weiter beschreiten müsste, um sich besser kennenzulernen, um authentischer zu werden und letztlich sich auch viel freier in einer Beziehung zu fühlen. Ich habe ja zum Schluss mit ihm die Übung gemacht, wo er dann auch tatsächlich näher an seine Gefühle herangekommen ist. Und wenn Sebastian jetzt hier am Ball bleiben würde, diese Übung kann er nämlich auch alleine machen und oft wiederholen, einfach am Ball bleiben, dann wird es ihm auch gelingen, sich innerlich immer besser zu sortieren und zu reflektieren. Und das beschleunigt natürlich ungeheuer den Weg, zu einem bindungsfreundlichen und bindungsfähigen Menschen zu werden. Das nächste Mal ist Julia bei mir. Julia kommt mit einem ganz sensiblen Thema, und zwar hat sie emotionalen Missbrauch in ihrer eigenen Psychotherapie erfahren. Wie sie damit fertig werden kann und was sie tun kann, um damit umzugehen, das werdet ihr dann das nächste Mal erfahren. Das war's für heute mit Stahl, aber herzlich. Die nächste Folge kommt in 2 Wochen. Wenn ihr so lange nicht warten wollt, dann hört doch mal nächste Woche in So bin ich eben rein. Das ist mein Psychologie-Podcast mit Lukas Klaschinski, der auch Masterpsychologe ist.
Stahl, aber herzlich. Der Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl.